Die Brennnessel ist wirklich eine mächtige Heilerin. Schon seit der Altsteinzeit wird sie übrigens als Heilpflanze verwendet. Und eine Studie der Uni in Texas zeigte übrigens, dass ein Mix aus grünem Hafer und Brennnesselextrakt zur Erhöhung der Frequenz der sexuellen Aktivitäten führte, und zwar um den Faktor 10. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kräuternote-Podcast. Hat es bei dir letzten Donnerstag gebrannt? Vielleicht, als du dieses Wildkraut in deine neuen Kräutersuppe vom grünen Donnerstag packen wolltest? Denn das Brennen, was eine Berührung mit dir auslösen kann, ist ihr absolutes Markenzeichen. Du ahnst, von wem ich rede? Die große Brennnessel, Urtica dioica. Der Name Urtica der Gattung stammt dabei übrigens vom lateinischen Wort urere ab und bedeutet auch schon brennen. Und auch andere Namen verraten, worum es geht. Die da zum Beispiel sind Donnernessel, Feuerkraut, Jucknessel, Hanfnessel oder Teufelskraut. Diese Namen sagen doch auch schon einiges über die Pflanze aus, oder? Und so ist die Brennnessel eben eine Pflanze mit vielseitigem Nutzen. Also es geht wirklich vom Gemüse über die Faserpflanze, die sie sein kann, ja, über den Dünger, den man aus ihr machen kann. Und sie ist eben auch ein Biotop und Nahrung für Insekten und auch eine Arzneipflanze. Die Brennnessel ist dabei in allen gemäßigten Zonen der Erde verbreitet, also vor allem in Europa, Nordamerika und Asien, und ist eine stickstoffhungrige Pflanze, also ein Stickstoffanzeiger. Sie liebt also nährstoffreiche und auch feuchte Böden und ist daher ebenso in Auenwäldern, ja, an Bach- oder Flussufern, im Halbschatten und an Feldrändern oder in Gräben zu finden. Und da darf man halt auch ein bisschen aufpassen, wo man sammelt, ne? Dass man jetzt nicht gerade an Feldrändern unterwegs ist, wo vielleicht gedüngt worden ist oder so, sondern dann eher den Feldrand von einem Biobauern nimmt oder eben gleich besser am Waldrand sammelt. Oder noch besser, einfach eigene verwilderte Stellen im Garten oder auf dem Balkon nutzt. Also dann in Zukunft eben dort, ja, eine wilde Ecke für sie stehen lässt oder eben schaut, wo sie von selbst auftauchen und sie dann dort einfach wachsen lässt. Wenn man sie übrigens so regelmäßig mal absichelt, dann sorgt es auch fürs Nachwachsen in frühlingshafter Qualität. Naja, und ein Teil sollte man halt eh stehen lassen, wenn man dann später die leckeren Samen ernten möchte. Die Samen sind übrigens Frostkeimer, also die brauchen Minusgrade, um zu keimen, und Lichtkeimer sind sie auch, also man darf sie dann auch nur minimal mit Erde bedecken. Ansonsten, was ist jetzt eben spezifisch für die Brennnessel, woran erkennst du sie? Sie hat halt kreuzgegenständige Blätter und die sind eben auch so herzförmig und vorne spitz zulaufend und haben so eine grobe Sägung. Und ja, dann hat sie halt so rispenartige Hängeblüten. Und da unterscheidet man dann zwischen den zwei Häusern. Also die Brennnessel ist quasi zweihäusig. Das heißt, es gibt eben weibliche und männliche Pflanzen. Und hier gilt der Spruch: Weibchen hängen und Männchen stehen. Klingt ja erstmal ganz logisch und wohl bekannt, oder? Also die männlichen Blüten stehen eben aufrecht, relativ so waagerecht, und enthalten dann den Pollen, der durch den Wind auf die weiblichen Blüten übertragen wird. Und die weiblichen Blüten, ja, die haben halt eben solche hängenden Blütenrispen und bilden dann später, wenn sie befruchtet wurden, im Herbst die Samen. Und wie gesagt, man sammelt eben nur den Samen von den weiblichen Pflanzen, denn nur die weiblichen Pflanzen bilden halt dann eben ihre kleinen Nüsschen in den Samenhülsen und die hängen dann eben so schwer nach unten. Und da die männlichen Samenstände dann eben nur aus leeren Hülsen bestehen, stehen die halt aufgrund ihrer Leichtigkeit eher so waagerecht zur Seite ab. Ansonsten ist noch relativ spezifisch, dass die Brennnessel verschiedene Haare hat, zum Beispiel so kurze Borstenhaare und dann eben die langen Brennhaare, die ihr ja sozusagen, ja, den Namen geben. Und hierbei kann man die große Brennnessel halt auch noch mit der kleinen Brennnessel verwechseln. Die kann aber genauso verwendet werden. Die ist allerdings einhäusig, das heißt, sie hat die weiblichen und die männlichen Blüten direkt auf einer Pflanze und sie brennt wohl mehr, weil sie einfach nur Brennhaare besitzt. Womit man die große Brennnessel sonst noch verwechseln kann, sind halt die Taubnesselarten, die dann auch so Lippenblüten ausbilden. Aber auch die sind wunderbar essbar und wie gesagt, brennen ja nicht. Also eigentlich kann man sie dadurch dann schon unterscheiden. Und diese Brennhaare, die wachsen jetzt eben bei der großen Brennnessel beidseitig an den Blättern, also Ober- und Unterseite und dann auch am vierkantigen Stängel. Und die dienen halt natürlich dem Schutz vor Fressfeinden, können dabei aber echt so 3 bis 4 Millimeter lang werden und sind im Prinzip so eine Art gläserne Röhre aus Kieselsäure. Und da gibt es dann eben, ja, kurz unterhalb der Spitze so eine Art Sollbruchstelle und die bricht dann bei Berührung. Und dadurch wird dann eben das entsprechende Nesselgift bei uns oder wem auch immer injiziert. Und das führt dann halt zu dem Brennen und Jucken und den roten Quaddeln, was wir so kennen. Dieses Nesselgift enthält eben zum Beispiel Ameisensäure und Histamin, Acetylcholin und Serotonin und ja, noch eine Menge andere Stoffe. Und letztendlich sind das halt Stoffe, die eben eine Ähnlichkeit auch mit Hornissen und Schlangengiften haben. Wie sieht's aus? Hast du jetzt ein bisschen Angst vor den Brennhaaren, zum Beispiel beim Sammeln oder wenn es daran geht, die Brennnessel zu verzehren? Also beim Sammeln kannst du ja auf jeden Fall schon mal Handschuhe verwenden und eine Schere nutzen. Ich schneide zum Beispiel oft dann einfach mit der Schere so den oberen Teil ab und lasse das direkt in mein Sammelgefäß fallen. Aber auch so, wenn man an der Brennnessel halt von unten nach oben entlang streicht, also so in Blattrichtung halt entsprechend, dann brennt sie nicht, weil die Brennhärchen da nicht abbrechen, sondern eben nur bei einer Berührung gegen den Strich. Ansonsten kann man ja später bei der Verwendung dann auch die Brennhaare halt ja durch verschiedene Sachen sozusagen zerstören, also sowohl beim Kochen als auch im Mixer, aber auch beim Trocknen werden die Brennhaare halt zerstört. Und ansonsten kann man auch für eine bessere Handhabung halt diese Pflanzenteile dann zum Beispiel in ein Geschirrtuch legen und dann mit einem Nudelholz oder einer Flasche ordentlich drüber rollen und auch das zerstört dann die Brennhaare. Und dann kann man sie relativ gefahrlos anfassen oder auch essen. Wenn das dann halt doch mal schief gegangen ist, dann gibt es halt den alten Haustipp, dass man dann eben gleich Seifenwasser auf die brennende Stelle gibt. Das soll halt gleich den Schmerz lindern. Und ansonsten gibt es ja die Pflanzenfreunde aus der Natur, die dann da auch helfen. Zum Beispiel, ja, gleich der Spitzwegerich-Frischsaft. Da kann man ja gleich so ein angequetschtes Blatt auflegen. Oder auch Aloe Vera Gel. Was nutzt man jetzt und wann erntet man es? Also von der Brennnessel können halt sowohl die Blätter, die Samen als auch dann die Wurzeln verwendet werden. Und die Blätter werden im Schnitt so März bis November geerntet und schmecken halt würzig und spinatähnlich, wobei man möglichst eher nur die oberen Triebspitzen, wie gesagt, also auch die jüngeren Blätter damit nutzt und ja dann eben in der Küche verwendet, wobei man eben vorwiegend die jüngeren Blätter in der Küche verwendet und die älteren dann eher für den Tee sammelt. Die Erntezeit für die beste Heilwirkung ist dann allerdings kurz vorm Blühbeginn, also so im Mai und Juni. Und dann nimmt man eben auch so die obersten 8 Blätter, also die oberen Triebspitzen und sollte die halt möglichst an trockenen Tagen sammeln. Und ja, später kann man dann auch nach dem Trocknen noch die Blätter von den Stängeln streifen. Die Samen sind dann ja so zwischen Juli und September verfügbar. Und das sind halt so nussähnliche Vitalstoffbomben. Und die Wurzeln können eben entweder im Herbst oder im Frühjahr, also eben so Oktober bis Februar oder März, geerntet werden, beziehungsweise ausgegraben werden. Und die kann man dann eben auch noch für Tinkturen und Tee nutzen. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Wege, das Ganze halt ein bisschen zu konservieren. Also wie gesagt, Blätter kann man trocknen und dann kann man auch aus den getrockneten Blättern noch ein Pulver machen und das eben lichtgeschützt im Glas aufbewahren und hat dann gleich die ja, Vitalstoffversorgung für den Winter. Das heißt, dieses Pulver kann man dann ja eben in Suppen oder in Smoothies geben. Ansonsten, wie gesagt, kann man die Blätter für den Tee trocknen oder auch einfach klein geschnitten einfrieren. Und was natürlich auch immer geht, ist die Brennnessel als Spinat oder als Pesto einzukochen und ja auf diesem Wege zu konservieren oder man kann sie auch in Öl einlegen. Die Wurzeln, die man ausgräbt, die würde man eben säubern und kann dann eine Tinktur zum Beispiel mit 40%igem Alkohol ansetzen und hat dann ja auch die Wirkstoffe auf diesem Weg konserviert. Die Brennnessel ist wirklich eine mächtige Heilerin. Schon seit der Altsteinzeit wird sie übrigens als Heilpflanze verwendet Und nach der Signaturenlehre wurde die Brennnessel mit ihren Brennhärchen ja so für stechende Erkrankungen halt eingesetzt. Also zum Beispiel bei starken Schmerzen, bei Gicht und Rheuma. Und ja, da legte man sich dann nackt in Brennnesseln oder schlug halt mit der Brennnessel auf die schmerzenden Glieder ein. Also diese vielen kleinen Härchen wurden dann auch noch interpretiert als Zeichen dafür, dass die Brennnessel den Haarwuchs fördert. Und manchmal hat sie auch so eine rote Farbe am Blattansatz oder an der Wurzel. Und da schlussfolgerte man darauf, dass sich eben eine Verbindung, ja, sowohl zum Planeten Mars, dem auch das Eisen zugeordnet ist, und dann ja zum Blut sozusagen schaffen lässt. Und die Brennnessel ist eben eine gute Heilpflanze, um Blutarmut entgegenzuwirken und auch die Eisenspeicher im Blut wieder aufzustocken. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass so Brennnesselblätter so wie so einen leichten Uringeruch haben und schlussfolgerte daraus dann eben, dass die Pflanze auch eine Beziehung zum Hahn hat. Sie ist ja wie gesagt ein Stickstoffanzeiger und ja, dadurch wächst sie natürlich auch sehr gern da, wo Mensch oder Tier hin urinieren. Da sie auch fast das ganze Jahr über wächst, schlussfolgerte man auch aus dieser Ausdauer, dass sie halt eben entsprechende kraftspendende Eigenschaften bei chronischen Krankheiten hat. Und da sie auch gern auf so steinigen Böden oder Schuttplätzen wächst, hat man da auch dann Bezug zu entsprechenden Steinleiden, eben wie Nierensteine oder Harnsteine oder Blasensteine geschaffen. Und ja, man sagt halt, dass sie sozusagen diese Steine eben wegbricht, um sich dann Platz zu schaffen, um zu wachsen. Und genauso sorgt sie dann auch dafür, dass eben entsprechende Nierensteine zum Beispiel ausgespült werden können. Die Samen nutzt man übrigens auch gerne für Liebestränke. Das liegt dann übrigens daran, dass da ja auch eine ganze Menge, ja, Power und Nährstoffe drin stecken und auch die enthaltenen Hormone, und das alles, die geben halt eben eine entsprechende Energie. In der germanischen Mythologie ist die Brennnessel übrigens Thor geweiht, also dem Donnergott, der ja auch im Prinzip super viel Wasser lassen kann. Also, ne, Donner und Regen gehören ja halt irgendwie zusammen. Und die Brennnessel wirkt, wie gesagt, stoffwechselanregend und harntreibend und eben entwässern und führt somit zum Ausspülen von harnlöslichen Giftstoffen und den entsprechenden Stoffwechselendprodukten, zum Beispiel aus Gelenken und Bindegeweben dann. Die werden halt über den Harn quasi hinausgeschleust. Und ja, generell ist die Brennnessel also entzündungshemmend für den Urogenitaltrakt und kann, wie gesagt, dann eben auch so Steine lösen in den ableitenden Harnorganen. Bei Übersäuerung macht sie übrigens basisch, da dann eben die überschüssige Säure ja über den Urin ausgeleitet wird. Brennnesseln regen eben dadurch die Nieren an und reinigen auch das Lymphsystem. Und ja, verschiedene Verdauungsorgane werden halt gestärkt und stimuliert, also zum Beispiel der Pankreas und Galle und Leber und die Milz und der Darm. Und daher ist Brennnessel halt in Blutreinigungs- und Durchspülungstees enthalten. Also zum Beispiel eben bei Blasen- und Nierenerkrankungen, aber auch bei Hauterkrankungen werden diese dann verwendet. Und diese Tees helfen eben bei rheumatischen Beschwerden, also indem sie sozusagen die Gelenkschmerzen hier reduzieren und dann auch die Gelenkbeweglichkeit verbessern. Noch wirksamer sei dann allerdings wohl ein Mus aus der Brennnessel, da kann man dann so 100 Gramm pro Tag davon konsumieren. Und das ist dann also quasi die Spinatversion, die dann dazu beiträgt, dass eben Schmerzen verringert werden und Entzündungen und Schwellungen zurückgehen. Bei der Anwendung der Brennnessel ist es übrigens auch super wichtig, noch zusätzlich viel Wasser zu trinken, da halt diese wasserausscheidende Wirkung eben durch osmotische Effekte zustande kommt und das aufgrund des hohen Kaliumgehaltes. Und das Ganze funktioniert dann eben nur, wenn auch genügend Wasser vorhanden ist. Der Tee kann dann eben auch zum Beispiel kurmäßig getrunken werden und ist, wie gesagt, blutreinigend und entschlackend und harntreibend. Und ja, wird eben als Durchspülungstherapie bei Hautausschlägen oder eben Gicht und rheumatischen Beschwerden genutzt, weil die Brennnessel hier halt die Bildung von Entzündungsstoffen hemmt und verlangsamt. Und dadurch kommt es halt zur Abnahme von Entzündungen und ja, Schmerzen und Schwellungen und Rötungen. Aber auch Überwärmung wird halt verringert und dadurch lindern sich dann eben die rheumatischen Beschwerden oder auch Arthrose und die Beweglichkeit wird verbessert und ja, auch der Gelenkknorpel wird vom Abbau geschützt. So kann man dann zum Beispiel einen Tee aus Brennnessel und aber auch in Kombination mit dem Ackerschachtelhalm eben bei Leber-, Gallen- und Magenerkrankungen nehmen oder auch bei der erkrankten Bauchspeicheldrüse oder einfach generell zum Entwässern. Und reiner Brennnesseltee an sich hilft ansonsten zum Beispiel auch gegen Wadenkrämpfe. Allerdings empfiehlt es sich, in den Tee immer noch so ein paar Aromapflanzen mit reinzumischen. Es kann zum Beispiel ein bisschen Minze oder Melisse sein, ein bisschen Rosmarin. Also eben irgendwas, was ein paar leckere ätherische Öle enthält, weil die der Brennnessel halt fehlen. Bei so Hautleiden wie eben Schuppenflechte oder eben Ekzem oder Neurodermitis wird dann die Brennnessel oft in Form von Extrakten innerlich angewendet oder eben äußerlich als starker Sud. Und ja, auch so, ne? Sie stärkt dann ja eben Haare und Nägel und fördert auch den Haarwuchs, schon allein eben auch durch die Kieselsäure, die da vermehrt enthalten ist. Und auch bei Morbus Crohn, was ja so eine entzündliche Darmerkrankung ist, können dann eben entsprechend die Entzündungswerte durch Brennnesselextrakt gesenkt werden. Die Brennnessel ist eben auch blutbildend und da trägt sie eben wegen ihrem hohen Gehalt an biologisch verfügbarem Eisen und das dann auch noch in Kombination mit Vitamin C dazu bei, dass das Eisen auch besser vom Körper aufgenommen wird. Und ja, sie ist also gleichzeitig blutreinigend und blutbildend und kann dadurch natürlich eben dann bei Anämien und auch generell in der Rekonvaleszenz hilfreich sein. Und auch während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit unterstützt sie dadurch die Blutbildung und fördert auch die Milchbildung und lindert halt Erschöpfung. Weiterhin zeigen sich dann eben als weitere Wirkung der Brennnessel, dass sie halt krampflösend ist und eben zum Teil schmerzlindernd. Und sie ist immunstimulierend, also sie unterstützt das Immunsystem eben auch durch ihre enthaltenen Vitalstoffe und Wirkstoffe. Und sie hat wohl auch krebshemmende und blutzuckersenkende Wirkung. Da die Wurzel zum Teil auch ein bisschen andere Inhaltsstoffe hat als die Blätter, sind die jetzt eben besonders dann auch nochmal immunmodulierend und entzündungshemmend und tumorwachstumshemmend. Und bezüglich der Samen, also der Nüsschen, sagt man, dass sie eben ja hohe Östrogenwerte senken können und sie aktivieren wohl die Keimdrüsen und verbessern die Spermienqualität. Nicht angewendet werden sollte die Brennnessel dann übrigens so bei Ödemen, die entstehen, weil eben Herz oder Niere nicht so gut arbeiten, weil ne, die Nieren werden ja angeregt. Und ansonsten könnten halt nur bei allergischen Reaktionen auf Histamin dann eben da noch vermehrte Reaktionen auf die Brennnessel auftreten, weil Histamin da ja auch enthalten ist. Die Samen vitalisieren und stärken übrigens mit ihrem hohen Vitalstoff- und Proteingehalt und unterstützen wohl auch die Fruchtbarkeit, sind also quasi potenzstärkend. Und da sind halt jede Menge Phytohormone und Schleimstoffe und auch Öl enthalten, also ein hoher Anteil an Linolsäure, was ja eine mehrfach ungesättigte Fettsäure ist, und auch Vitamin E und noch weitere spannende Sachen. Und da ja, wird diesen Powerpaketen eben auch nachgesagt, dass diese Samen halt ein Aphrodisiakum sind. Und alte Kräuterbücher schreiben, dass es früher halt den Mönchen und Nonnen verboten war, eben Brennnesselsamen zu essen, weil es halt hieß, dass diese dann so in Weingesotten die Lust zur Unkeuschheit wecken. Und eine Studie der Uni in Texas zeigte übrigens, dass ein Mix aus grünem Hafer und Brennnesselextrakt zur Erhöhung der Frequenz der sexuellen Aktivitäten führte, und zwar um den Faktor 10. Das Nussöl, was man aus den Samen gewinnen kann, kann man übrigens dann auch zum Einreiben bei Haarausfall oder Rheuma nehmen oder auch bei Hautausschlägen. Und es hilft wohl auch, ja, um Myome zu verkleinern. Und natürlich ist es auch als Speiseöl geeignet. Die Wurzel, da lässt sich halt super eine Tinktur draus machen, besonders aus diesen jüngeren gelben Wurzeln. Und da sind dann eben besonders Lecithine, Phytosterol und auch Beta-Sitosterin zu erwähnen und diese Inhaltsstoffe helfen eben bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata beim Mann, aber eben auch bei Myomen der Frau. Und generell wirkt so eine Tinktur halt krampflösend und entzündungshemmend und eben wohltuend auch für die Unterleibsorgane der Frau und kann auch Reizblasenbeschwerden der Frau lindern. Da kann man jetzt zum Beispiel dann auch noch so einen starken Tee aus den Wurzeln machen oder einen Brennnesselwurzelessig. Und damit, also mit diesem Brennnesselwurzelsud, kann man die Haare stärken. Das ist dann eben eine Haartinktur und die fördert halt besseres Haarwachstum und hilft gegen Haarausfall oder auch gegen Schuppen und bei stumpfem Haar. Und dafür gießt man sich das dann einfach nach dem Waschen über die Kopfhaut, reibt es halt schön ein und trocknet dann die Haare. In der Volksmedizin der alten Europäer, Sibirer und Indianer übrigens, wurden auch getrocknete gemahlene Brennnesselwurzeln und auch Blätter als Blutstiller auf Wunden gestreut. Dieses Auspeitschen mit frischen Brennnesseln, was ja früher betrieben wurde, hilft dann eben, wie gesagt, bei akuten rheumatischen Beschwerden, Ischias, aber auch Hexenschuss. Und das bewirkt halt eben einfach ja, eine tief eindringende Wärme und dieses Brennnesselgift hilft dann eben auch dabei, die Beschwerden abklingen zu lassen. Und übrigens auch Wahnsinnige und Mondsüchtige und andere, wo scheinbar die Seele nicht mehr so gut im Körper verankert war, hat man damals damit ausgepeitscht, um sie wieder zurück ins Hier und Jetzt zu bringen. Man kann sich übrigens auch eine Brennnesselsalbe herstellen und die ist dann wunderbar einsetzbar bei Muskelkater und Kreuzschmerzen oder auch gegen Juckreiz und bei Schuppenflechte und Akne. Aber neben den ganzen Heilwirkungen ist die Brennnessel halt auch ein wunderbares Wildgemüse. Sie ist halt voller Vitamine, zum Beispiel Vitamin A und C und E und K und enthält entsprechend jede Menge Mineralstoffe, eben Kieselsäure und Magnesium und Calcium und Kalium und dann noch eine ganze Menge antioxidative Flavonoide und ja, mehr Eiweiß, als man in Sojabohnen findet, also wohl bis 40% in der Trockenmasse der Pflanze. Und sie hat auch eben einen sehr hohen Eisenanteil, also sie enthält auch mehr Eisen, als in Spinat zu finden ist zum Beispiel. Wie gesagt, richtig roh kann man sie während der Brennhaare eben nicht gut essen oder nur gut überrollt. Also wenn ich jetzt so an das Nudelholz denke, ne? Ansonsten werden schon die ja, jungen Blätter am besten im Frühling dann für die Küche verwendet. Aber die kann man eben, wie gesagt, auch das ganze Jahr über ernten, wenn die Brennnessel zum Teil halt regelmäßig mal wieder geschnitten worden war. Und für den Tee zum Trocknen verwendet man dann eben die Pflanze, die ja zur Zeit ihrer Blüte, also Juni bis August, gesammelt wird. Wie gesagt, für die Küche am besten die Blätter vorher. Und die Blätter können jetzt halt als Spinat gekocht werden oder als Suppe. Und wie gesagt, der Spinat ist dann auch verträglicher als der eigentliche Spinat, da ihm ja keine Oxalsäure enthalten ist. Und die Brennnessel macht sich auch super gut in grünen Smoothies. Oder du kannst sie als Füllung und Belag für alles Mögliche nutzen, also in Bratling oder Quiche oder in Brot oder Pfannkuchen, Risotto. Du kannst Nudelaufläufe damit gestalten oder sie in Teigtaschen packen. Und mit den pürierten frischen Blättern lässt sich übrigens auch ja jeglicher Teig grün färben, unter anderem zum Beispiel auch Nudelteig. Und fürs Pesto zum Beispiel ist es aber auch nicht schlecht, die Blätter halt vorher kurz zu blanchieren, um dann eben die Brennhaare wirklich sicher zu entschärfen. Oder man nimmt halt die Nudelholzvariante. Die Brennnessel ist eben auch Teil der grünen Neune im Frühling. Und die Japaner frittieren die Brennnessel zum Beispiel in Tempura-Teig. Das schmeckt aber übrigens auch super lecker, einfach in Bierteig ausgebraten. Und man kann natürlich ein Pulver aus den getrockneten Blättern herstellen, was man dann eben für später hat und dann in Smoothies oder ja, in alles, was man eben so kocht oder in Dressings irgendwie so noch mit reingeben kann. Und du kannst natürlich auch dein Salz damit aufpäppeln, also ein schönes Gewürzsalz draus machen oder dir ein leckeres Oxymel zubereiten. Ansonsten ist die Brennnessel auch so ein richtig perfekter kleiner Energielieferant für unterwegs. Da kann man sich ja auch mal so ein paar Triebspitzen pflücken und wenn man die dann mit den Fingerspitzen so zu einer kleinen festen Kugel zusammenrollt, dann kann man die auch, ohne dass man sich verbrennt, essen. Und dann gibt es ja noch die Brennnesselsamen. Wie gesagt, die sind ja im Spätsommer und Herbst dann vorhanden und können halt frisch, getrocknet oder geröstet eingesetzt werden und dann halt ins Müsli oder in den Joghurt gestreut werden oder als Topping verwendet werden, auf Salat oder eben als Gewürz eingesetzt werden. Und du kannst sie halt eben schon grün ernten, aber eigentlich und damit dann auch mehr Geschmack und Inhaltsstoffe drin sind, ist es besser, sie ein bisschen später zu ernten, wenn sie halt schon braun und dann eben auch ausgereift sind. Und diese kleinen Samennüsschen sind halt wirklich kleine Nährstoffpakete, die eben ja unglaublich viele wertvolle Nährstoffe enthalten. Und diese östrogenartigen Wirkstoffe, die da auch drin sind, wirken eben ausgleichend und harmonisierend auf den Hormonhaushalt. Und aufgrund ihrer vielen wertvollen Inhaltsstoffe sind sie eben auch zur Stärkung und Vitalisierung oder auch Kräftigung eben nach Krankheit oder Infektionskrankheiten geeignet oder ja generell auch bei Erschöpfungszuständen oder gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Und da kann man dann eben einfach regelmäßig entsprechende Samen, dann ja getrocknete Samen, weil die frischen gibt es quasi noch nicht, über seine Speisen streuen. Und aufgrund dieser hormonausgleichenden Wirkung sind die Powernüsse natürlich auch super hilfreich in den Wechseljahren oder ja auch im Wochenbett. Wie gesagt, man kann die Samen frisch getrocknet, zu Pulver gemahlen oder eben geröstet essen. Und sie haben dann so einen leicht nussigen Geschmack und ja, werten damit halt wirklich jedes Essen irgendwie mit ihrer Vielzahl an Nährstoffen auf. Geröstet kann man sie übrigens auch als Panade statt Semmelbrösel nehmen zum Beispiel. Und diese Powernüsse, so in Honig eingelegt, ergeben auch eine sehr leckere Ergänzung für dein Essen. Oder du machst dir, wie gesagt, auch daraus einfach ein leckeres Oxymel. Wenn man sich jetzt aus den Nüsschen so ein Öl presst, dann ist es halt ein super gutes Speiseöl. Es hat dann wohl so einen möhrenähnlichen Geruch oder nussartigen Geschmack. Und das wirkt eben auch extrem kräftigend und stärkend und dann gegen Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Und da reichen wohl schon wenige Tropfen und die kann man sich dann auch mit einem anderen Öl, zum Beispiel für den Salat, so ein bisschen verdünnen. Man kann das Nesselsamenöl dann aber auch direkt zum Einreiben bei Haarausfall nutzen oder eben bei Rheuma und Hautausschlägen. Und wie gesagt, es kann ja auch zur Verkleinerung von Myomen angewendet werden. Du kannst dir neben Tee natürlich dann auch den Brennnesselfrischsaft mit einem Entsafter dann für deine Frühjahrskur daraus machen. Und der ist dann aber nur wenige Tage im Kühlschrank haltbar. Und da kannst du dann halt mal so als Kur 2 bis 3 Wochen täglich so ein Schnapsglas voll trinken. Aber eben auch immer möglichst noch mit einem Glas Wasser zusammen. Oder du startest vielleicht sogar einfach nur mal mit einem Esslöffel, weil das halt wirklich ein sehr hochpotentes Zeug ist. Man kann sich natürlich aus der Brennnessel auch noch andere leckere Getränke machen. Zum Beispiel, indem man in einem Mixer dann einfach die frischen Blätter mit ja, Apfelsaft und Wasser vermischt. Und da kann man ja auch nach Belieben noch, was man noch so hat, hinzufügen und sich da leckere Drinks draus machen. Also, weiß ich nicht, shakemäßig noch eine Banane rein oder ein bisschen Orangensaft oder noch eine Buttermilch oder ein Kefir. Da bist du dann frei, kreativ zu sein. Und für so einen richtigen Frühlingsstoffwechsel an Kobler kannst du die Brennnessel ja auch noch mit anderen tollen Kräutern, die den Stoffwechsel anregen, kombinieren. Also zum Beispiel auch noch ja, Löwenzahn und Gundelrebe zur Unterstützung von Leber und Entgiftung da kombiniert mit reinpacken. Was ich übrigens auch mal gemacht habe, das fand ich voll lecker, sind dann so Marzipankartoffeln in Brennnesselsamen zu rollen, anstatt in Zimt zum Beispiel. Und man kann natürlich auch entsprechende Energy Balls damit herstellen. Die Brennnessel wurde übrigens auch als Bierkraut benutzt. Also sie wurde ja auch Donnernessel genannt und war, wie gesagt, dem Gott Thor geweiht. Und der ist ja auch Schutzherr aller rausspringenden und schäumenden Gebräue. Und bei den nordeuropäischen Bauern hatte man da dann so einen Brauch gehabt, dass man eben so einen Strauch Nesseln an den Rand des Bierbottichs legt, damit das Bier wohl nicht sauer wird. Und ja, in England wird wohl aus den Brennnesseln ein Nesselbier gebraut. Und das soll dann vor allem auch älteren, von Gicht befallenen Menschen helfen. Ist doch mal eine leckere Medizin. Die Brennnessel ist übrigens auch eine der ältesten Faserpflanzen. Und zwar sind ihre Stängel sehr faserreich und die wurden dann eben genutzt zur Herstellung von entsprechend robusten Stoffen oder es wurden Seile und Netze daraus gemacht. Aber auch Bettlaken, Geschirrtücher und Säcke und Netze. Also ja, das war so ein bisschen das Leinen der armen Leute. Und ja, noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden da aus Brennnesseln Seile und Stoffe hergestellt, ebenso quasi als regionaler, preiswerter Baumwollersatz. Und dafür wurden die Brennnesseln früher sogar kultiviert, um dann eben daraus die Fasern und dann, ja, Stoffe und Seile zu machen. Und im Krieg wurden auch Uniformen aus Nesselstoff gemacht, weil man auch da eben nicht genug Baumwolle hatte. Und 1918 gab es wohl von der Berliner Nesselanbaugesellschaft noch Prämien sogar für den Anbau von Brennnesseln. Die wurden dann eben gezahlt, damit eben ja, mehr Fasern für die Herstellung entsprechender Kleidung für das Kriegsheer halt hergestellt werden konnte. Die Brennnessel soll übrigens auch Schutz vor Zauber bieten. Und so gibt es ja das Märchen zum Beispiel von den wilden Schwänen von Hans Christian Andersen, wo dann auch ja in Schwäne verwandelte Prinzen im Prinzip durch diese aus Brennnessel genähten Hemden aus ihrem Fluch erlöst werden. Und auch so wurden wohl früher schon von entsprechenden Edelfräulein dann für ihre Ritter so zauberabwehrende Hemden aus Nesselstoff genäht. Und die Brennnessel ist natürlich auch im Garten einfach super wertvoll, weil sie reichern ja den Boden eben entsprechend mit Mineralstoffen und Stickstoffen an und unterstützen halt so das gesunde Wachstum auch anderer Pflanzen und schützen diese dann eben vor Schädlingsbefall und erhöhen deren Ertrag oder verbessern eben auch, wenn man sie so zwischen Duftkräuter pflanzt, deren Aroma. Also sie steigern quasi die Menge des ätherischen Öls der Duftpflanzen. Und man kann halt eine super Jauche, also quasi einen Biodünger aus der Brennnessel machen und damit dann eben andere Pflanzen gegen Schädlinge schützen. Und da kann man eben einfach ja mit heißem Wasser sozusagen die Brennnesseln übergießen, das dann ein paar Tage stehen lassen und dieses Wasser dann verdünnt oder unverdünnt halt einmal wöchentlich so als Dünger verwenden. Man muss halt ein bisschen darauf achten, bei welchen Pflanzen man das macht. Es hilft übrigens auch gegen Mehltau. Das heißt, es ist dann gut für Gemüsepflanzen wie Zucchini und Tomaten und Kürbis, Paprika, Kartoffeln und Gurken. Aber es sollte eben nicht bei Schwachzehrern verwendet werden, also Pflanzen, die eigentlich gar nicht so viele Nährstoffe zum Wachsen benötigen, weil die dann ja auch gern auf kargen Boden wachsen würden und gar nicht diese Nährstoffe brauchen, wie gesagt. Und dazu zählen dann übrigens wohl Rucola und Radieschen und natürlich mediterrane Kräuter und Erbsen und Fenchel und Bohnen zum Beispiel. 2002 wurde übrigens in Frankreich die Brennnesseljauche mal gesetzlich verboten. Und zwar wurde Herstellung und Vertrieb mit hohen Geldstrafen bis zu 2 Jahren Haft belegt. Und der Minister hat eben gesagt, also Brennnesselprodukte seien ja nicht wissenschaftlich geprüft. Und man weiß ja nicht, wie sich das wirklich auf die Umwelt auswirkt. Und es fehlen halt Analysen und Zahlen dazu. Und es hieß dann im Gesundheitsministerium, dass die Brennnessel eben eine toxische Pflanze sei, die alleine schon bei der Berührung die Haut entzünde. Und ja, bis die Wissenschaft eben andere Beweise vorlege, sollten eben Brennnesselprodukte verboten bleiben. Und es sei ja schließlich die Aufgabe des Staates, die Bürger zu schützen. Und dagegen rebellierten dann aber Gärtner und Biobauern und es gab sozusagen diesen sogenannten Brennnesselkrieg. Und der wurde dann von den Biobauern gewonnen und 2011 wurde dieses unsinnige Verbot dann auch wieder aufgehoben. Wo die Brennnessel wächst, hinterlässt sie eben übrigens gute, humusreiche Erde. Das heißt, sie kann auch wunderbar zur Bodenverbesserung verwendet werden. Und auch mit der Jauche zielt man ja in diese Richtung ab. Also man stimuliert ja Bodenbakterien und belebt den Boden und regt quasi das Immunsystem der Pflanzen an und kann eben so dann Schädlinge abwehren. Und so wird man übrigens dann auch Blattläuse los, also indem man zum Beispiel um die Pflanze eben so verdünnte Jauche gießt. Und gegen Blattlausbefall kann man auch so einfach den Brennnesselsud nehmen, also wenn man quasi die Brennnessel heiß übergießt und das halt einen Tag ziehen lässt und dann abseiht und dann kann man das auf die Pflanzen sprühen. Und wie gesagt, Brennnesseln haben halt einen sehr hohen Proteingehalt und sind daher eben auch ein Futter für unglaublich viele Schmetterlingsraupen und daher auch da ein sehr wichtiges Biotop. Generell sind sie halt übrigens ein gutes Tierfutter wohl. Also sie werden für Legehennen zum Beispiel verwendet oder auch die Samen, weil wenn man es ins Futter mischt, dann steigert es wohl die Liegeleistung. Und das Eidotter wird schön gelb im Winter. Und gekochte Brennnessel ist wohl auch ein gutes Schweinefutter und es fördert eben bei Pferden, dass sie dann ein gesundes und glänzendes Fell haben. Also denen kann man das quasi, ja, die getrocknete Brennnessel oder auch die Samen dann so ins Futter oder eben ins Heu mischen. Und natürlich kann man mit der Brennnessel auch räuchern. Die Brennnessel soll da halt wohl so negative Felder wieder aufbrechen und ja, in den Rauhnächten wird sie auch gern verwendet, weil sie dann eben Unheil fernhalten soll. Und ja, die getrockneten Blätter und Wurzeln steigern ja, wie gesagt, die Immunabwehr und helfen dadurch eben auch dabei, so seine eigenen Grenzen deutlicher zu machen. Also sowohl nach außen hin als auch für sich selbst und es fällt dann eben leichter, so seine eigene Meinung auszudrücken. Also Du merkst, es gibt unglaublich viele Gebiete, in denen die Brennnessel eingesetzt werden kann. Und seitdem ich weiß, was für eine nützliche und wertvolle Pflanze die Brennnessel ist, lasse ich definitiv immer einige Exemplare stehen oder siedle sie sogar bewusst im Garten an oder auch um. Also ich gebe ihnen auf jeden Fall bewusst an einigen Stellen den Raum zu wachsen. Und sogar auf dem Balkon habe ich inzwischen in dem Blumenkasten ja Brennnesseln zu sitzen, die sich dort eingefunden haben. Und davon wandern jetzt dann immer mal wieder ein paar Blätter in den Tee oder in den Smoothie. Wie nutzt du die Brennnessel für dich am liebsten? Schreib mir das gerne auf Instagram auf dem Kräuternote-Account. Und ansonsten, bleibe wild und würzig. Bis zum nächsten Mal, deine Anja.